Dieser Podcast wird unterstützt vom Land Vorarlberg. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört Pure, euren Podcast rund um die Themen pflanzenbasiert, unverpackt, regional, ethisch fair.
Heute beim Marei Festival am Erlebnisberg Golm. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid bei eurem Lieblingspodcast Pure Leben in Vorarlberg. Die Karin und ich sind heute in unserem Studio in Hohenems und möchten über das Thema persönlicher Umgang mit der Klimakrise sprechen. Ja, und im Studio haben wir es heute ein bisschen ruhiger wie letztes Mal. Da waren wir ja am Minigolfplatz in Dornbirn und haben der Erik von Vervelo getroffen, was auch ein ganz spannendes Thema war, wenn ihr euch für Lastenfahrräder interessieren und wie man die in Vorarlberg ausliehen kann. Zu unserem heutigen Thema. An Kathrin, Karin und ich waren letztes Wochenende, das war der 4. September, am Erlebnisberg in Golm zum Marei-Festival. Und da ist es gegangen ums 1,5 Grad Ziel.
Und wir diskutieren heute über die spannenden Antworten von unseren Interviews.
Ja, weil wir haben oben am Festival, am Golm, einige Interviews geführt und speziell die Ann-Kathrin hat hier gemacht und die werden wir uns heute auch hören.
Aber bevor wir es vergessen, hätten wir wieder interessante Facts noch erzählen. Die Facts stammen von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik. Genau. Der Link ist eh in der Factbox drin. Mhm. Und die schrieben Folgendes. Insbesondere die letzten 40 Jahre ist die Temperatur weltweit knapp 1 Grad gestiegen, in Österreich sogar um 2 Grad. Und die Prognose geht weiter steil nach oben.
Die Zahl der Hitzetage, also die Tage über 30 Grad, die haben sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. Von 3 bis 10 Hitzetagen vor 1990 auf 9 bis 23 Hitzetage nach 1990. Rekordjahre lagen größtenteils bei über 40 Hitzetagen pro Jahr.
Und diese 40 werden in Österreich bei einem ungebremsten Ausstoß Ende 21. Jahrhundert der Normalfall sein. Die Rekorde werden dann bei derzeit völlig unvorstellbaren 60 bis 80 Hitzetage pro Jahr liegen.
Längere Dürre durch lange Trockenheit, auch immer weniger Wasser in den Bächen und Flüssen durch das Abschmelzen der Gletscher, was wiederum weniger Ernte bedeutet, teurere Nahrungsmittel und so weiter.
Also das sind ja schon mal sehr bedenkliche Fakten. Ja. Mhm. Aber jetzt tatsächlich zu unseren Interviews.
Und wir schalten jetzt zu Ann-Kathrin zum Marei-Festival am Golm.
Magnus Leis ist mein Name und ich bin Volksschullehrer.
Was kann denn deiner Meinung nach die Gesellschaft und darin der Einzelne bewegen, um die Klimakrise und die Ressourcenknappheit ein bisschen zu verbessern, dem entgegenzuwirken?
Ich glaube, der Kleine kann viel machen, aber es müsste da die Große was machen. Und wenn die Große sich nicht bereit erklärt, was machen, dann tut es der Kleine schwer, aber man kann natürlich viel machen. Es fängt auch wieder beim Stromsparen, dass man gewisse Stecker im Haushalt hat. Es fängt an beim lieber Öffi-Fahrer und nicht immer mit dem Dieselverbrenner oder mit dem Benzinverbrenner. Nächstes Thema, vielleicht ein Elektroauto. Ja, man kann viel machen. Es sind viele Kleinigkeiten, wo man machen kann. Nur der Große muss mitziehen. Und das stört mir ein bisschen, dass die Große halt nicht alle mitziehen und dann tust du als Kleiner wirklich schwer. Da denkst du, wenn es die Große nicht macht, was soll ich als Kleiner bewirken? Er kann was bewirken. Es dauert nur halt länger, wenn die Große nicht mitzieht. Irgendwann mag man nicht mehr. Wenn man immer wieder hört, dass nur von der EU, keine Ahnung, wenn man, oder von der, wer war das, wo man dann gesagt hat, Atomkraftwerke sind jetzt doch wieder grün. Und dann denken wir, ja, passt, dann steht nochmal 5 EU und man hat nochmal 10 Kohlekraftwerke. Wenn die grün sind, dann ist mein Dieselauto vermutlich auch grün. Wenn ich CO2, keine Ahnung, filter dir nachher und AdBlue, keine Ahnung was, dann soll ich mich nicht so stressen mit dem Elektroauto. Und das ist jetzt ein Power-Tool. Power-Tool ist natürlich Elektroauto, es wird sehr einiges reduzieren. Ich glaube nur, dass da die Entwickler noch viel mehr machen muss, dass sie das auch besser rentiert, das Elektroauto. Als kleiner ohne PV-Anlagen so ist es auch wieder nicht rentabel, weil woher beziehe ich meinen Strom? Dann habe ich wieder die Atomkraft in meinem Auto drin, das verstehe ich auch nicht ganz. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass so das E-Fuel kommt, dass da ganz viel gemacht wird, dass man da mal die Entwicklung ankurbelt und da mal Geld einpulvert, dass die E-Fuel wirklich, dass das kommt. Ich finde, in meinen Augen ist das eine Zukunft, wo funktionieren kann, dass es doch noch Verbrennungsmotoren gibt, aber dass die Herstellung vom Diesel oder vom Benzin, dass das grüner wird, dass das einfach besser wird für unser Klima. Weil wir müssen was tun. Es ist 5 nach 12, leider schon.
Ja, was ist E-Fuel, Karin? Wir haben nachgeschaut, das haben wir uns eben gefragt vorher. Das
hat, glaube ich, niemand von uns so genau gewusst.
Nein, ich habe schon irgendwie die Richtung gewusst. Also E-Fuel ist, wenn synthetisch die Kraftstoffe hergestellt werden. Unter anderem in Richtung Benzin und Diesel. Viel genauer kann ich das jetzt leider auch nicht sagen. Aber wir haben nachgeschaut und gesehen, es ist ungefähr dann so, dass dann die Effizienz von so einem Kraftstoff, was um wie ist das gelegen, bei 45%, es könnte noch ein bisschen mehr werden in Zukunft, aber die Hälfte oder mehr als die Hälfte geht halt in Wärme auf. Beim Elektroauto ist das halt anders. Da ist die Energieeffizienz halt viel höher. Und was die meisten leider vergessen, ist das Thema, dass ein Liter Kraftstoff, sei es jetzt Benzin oder Diesel, von der Förderung über die Raffinierung bis zum Transport, bis es dann eben im Tank ist, im Auto, dass da schon pro Liter Kraftstoff 1,6 Kilowattstunden verbraucht werden.
Was bedeutet denn 1,6 Kilowattstunden? Das ist eine fassende Zahl.
Genau, 1,6 Kilowattstunden ist die Arbeit, also die Einheit von der Arbeit. Und das entspricht ungefähr der Energie, was aufgewendet wird, zum Herdplatte voll aufdreht, eine Stunde lang laufen. Oder die Strecke von Bregenz nach Dornbirn zum Fahrer mit dem 1 Liter. Also das wird schon verbraucht, bevor der Liter Benzin oder Diesel überhaupt im Tank ist, wird schon die Energie aufgewendet. Und das denken leider die wenigsten. Mit dem kann man natürlich bei Elektroauto schon ein ganzes Stück fahren. Ja.
Also haben Sie richtig verstanden, 1,6 Kilowatt pro Stunde entspricht einem Liter Benzin. Und mit dem Liter komme ich von Bregenz nach Dornbirn.
Genau. Also der wird schon verbraucht, bevor er überhaupt in dem Tank ist. Okay. Der nicht der Liter, sondern die 1,6 Kilowattstunden.
Und den kommt Tanker erst dazu, oder? Das ist ja nur, bis ich mal losfahren kann überhaupt.
Genau.
Ja, muss man natürlich auch mitrechnen, gell?
Vergisst man oft einmal. Power-Tool, da möchte ich auch noch was dazu sagen. Ich finde jetzt auch nicht unbedingt, dass es das Elektroauto das Power-Tool ist. Was das richtige Power-Tool wäre, ist einfach möglichst auf den Individualverkehr zum Verzichten mit dem eigenen Auto, wie auch immer, sondern dann auf öffentliche Verkehrsmittel zugreifen. Mit dem Fahrrad unterwegs zum See, aber halt sonst, wenn es nicht anders geht, mit dem Carsharing, mit dem Auto.
Also eigentlich Idealfall, wenn ich öffentliche Verkehrsmittel fahre und die durch Strom betrieben wird.
Genau,
also
das ist natürlich nochmal besser.
Oder auch viel mal in der Stadt, oder? Sieht man Busse ja auch, wo wirklich im Stromnetz hängen.
Ja, wenn ich ein Auto mit 20 anderen Leuten teile oder und dann auch noch elektrisch fahre, und dann ist es natürlich nochmal besser, wenn das natürlich nicht aus einem Atomstrom kommt, sondern aus erneuerbarer Energie. Mhm. Die elektrische Energie, ja, Ökostrom. Und das sollte ja eigentlich auch nochmal mehr gefördert werden, wie ich finde. Ja.
Spannendes Thema. Auf alle Fälle könnte man sich sehr, sehr lang damit einlesen und noch weiter quatschen. Aber ich glaube, wir gehen einmal weiter, oder?
Ja, dann kommen wir zum nächsten. Der Philipp Fasser, Bürgermeister aus Lingenau, ist so gern am Golm gewesen und hat mit uns gesprochen. Hören wir es mal an.
Was hat sich für dich in den letzten Jahrzehnten, insbesondere in den letzten Jahren, geändert? Wie erlebst du die Klimakrise?
Also ich finde, dass das Thema an sich eigentlich allgegenwärtig ist. Es hat jetzt die letzten zweieinhalb, drei Jahre ein bisschen nachgelassen, weil es ein anderes Thema gehabt hat, das noch präsenter war. Interessant für mich ist an der ganzen Geschichte, dass es eigentlich omnipräsent ist. Es weiß jeder, dass es nicht mehr geht, aber irgendwie tut halt Gliedern können wirklich was. Es gibt viele kleinere Themen, auch kleinere Gruppierungen. Das weiß ich jetzt zum Beispiel aus unserer Gemeinde, wo sich sehr stark mit dem Thema beschäftigen, versuchen mit ganz kleinen Dingen eigentlich auch Bewusstseinsbildung zu schaffen. Aber im Großen und Ganzen habe ich das Gefühl, es ist zwar da, aber es ist nicht da. Und was sich jetzt geändert hat in den letzten Jahren, ist, es war, glaube ich, sicher vor einigen Jahren, wo ist es so, okay, das wird schon passen, das wird schon irgendwann mal wieder gut, das richtet sich alles von selber. Mittlerweile weiß man eigentlich, dass das nicht so ist. Und das Bewusstsein, habe ich das Gefühl, ist ja bei den Leuten da. Aber dieser Schritt, auch wirklich was zum Tun, ist bei vielen, egal ob es der kleine Einzelne ist oder die großen Betriebe, was auch immer, da gibt es sicher Möglichkeiten, was zu tun. Dieser erste Schritt oder vielleicht ein oder zweite, der fällt meiner Meinung nach bei den meisten.
Ich habe gerade selber noch einmal überlegt, was für erste Schritte oder für zweite Schritte mir einfallen, was meine Heimatgemeinde oder auch das Land Vorarlberg macht. Und ich muss peinlicherweise sagen, ich habe ganz lang müssen überlegen. Also ich hoffe natürlich, dass es anderen nicht so geht und sie da besser Bescheid wissen. Aber mir kommt vor, dass relativ wenig kommuniziert wird über diesen Schritt. Also mir fällt dann schon ein, dass es Förderungen gibt, wenn man im Familienumgang nachhaltig ist. Ich habe auch schon gehört, dass es Förderungen gibt, wenn man zum Beispiel Dachbegrünungen machen will. Aber so richtig Beispiele wissen tue ich nicht.
Ja, wüsste jetzt auch wenige.
Es ist ein bisschen schade, weil eigentlich genau das sollte eigentlich jedem von vornherein klar sein. Vielleicht könnten da auch Gemeinden oder das Land noch aktiver dahinter ziehen, dass die Leute wissen, wo sie sich melden können und vor allem bei welchen Projekten sie sich melden können. Der Philipp Wasser hat aber aus seiner Gemeinde schon erst zwei spannende Projekte können erzählen. Das hören wir uns jetzt gerade an, was er dazu zum Erzählen hat.
Genau, er hat vor einiger Beispiele erzählt. Dann schalten wir jetzt wieder auf den Golm.
Also konkretes Beispiel, weil um die Vorstellung gleich vorwegzunehmen, bin der Philipp Wasser, bin Bürgermeister in Lingenau im Bregenzer Wald, im Vorderwald. Bei uns gibt es als kleines Beispiel eine Initiative, die nennt sich 60 Plus. Das sind Menschen mit älterem Alter, die jetzt mittlerweile in der Pension sind und die sagen, okay, wir möchten zumindest für die Allgemeinheit Zeit zur Verfügung stellen. Also die helfen, egal wo es ist, machen viele Sachen bei uns im Dorf und wir sind da sehr froh, dass die da sind. Und da gibt es jetzt aus diesem 60 Plus gibt es eine neue Initiative, die nennt sich 60 Plus fürs Klima. Und die haben einfach gesagt, okay, wir möchten mit verschiedenen so kleinen Klimatipps in den Zeitschriften, die wir haben und in Lingenau verbreiten und sonstiges einfach ein bisschen das Thema oder die Leute eigentlich darauf hinweisen, was es mit kleinen Mitteln oder was mit kleinen Mitteln möglich ist, zumindest einmal diesen ersten Schritt zu machen. Wir haben jetzt ein kleines Beispiel, wir haben jetzt gerade so kleine Taschen, Aschenbecher mal her da auf der Gemeinde aus und gesagt, das passt super. Und dann gibt es immer Tipps, wie man Wasser sperren kann, wie man sich allgemein rundum verhalten. Ernährung ist ein Riesenthema, wo man natürlich sehr wohl auch schauen kann, dass das nicht nur gesünder ist vielleicht, sondern auch einfach, ich nenne jetzt einmal, nachhaltiger ist. Da gibt es ganz, ganz viele Mittel. Es muss nicht jeder Fleisch verzichten, aber man kann auch einfach einmal das Ganze ein bisschen reduzieren. Und das sind so kleine Sachen, wo ich ganz cool finde eigentlich, dass halt manche sagen, komm mit uns zusammen, wir versuchen einfach mal ein bisschen was zum Tun. Das kann man sagen, das ist eines von vielen und ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber ich glaube, wenn es jeder tät, dann wären wir schon einige Schritte weiter.
Absolut. Magst du noch kurz erklären, was es mit diesem Taschenaschenbecher auf sich hat? Wieso braucht man das? Wieso kann man das nicht einfach auf den Boden schnippen?
Der Taschenaschenbecher, ich habe selber einen, also ich bin selber Raucher und habe selber immer einen dabei, fast immer, gebe ich zu. Aber das ist so eine Selbstverständlichkeit für viele, ist ja sowieso kein Problem. Wir kriegen das so oft mit, wenn wir halt bei uns jetzt im Dorf umeinander sind. Es liegen halt überall Zigarettenstummel umeinander. Eigentlich ist das natürlich nicht so ideal, weil wo landet das? Das ist jetzt nichts, was ohne den Biomüll gehört und gar nicht, sondern das landet bei uns im eigentlich landet es bei uns im Grundwasser. Und das sind so Themen, wo viele vielleicht da gerne dran denken. Und dieser Taschenaschenbecher, das ist schon eigentlich angeboten auch über den Gemeindeverband, Umweltverband. Also da gibt es so Institutionen, die da sehr viel tun. Wo man halt sieht, komm, das ist so ein Büchsle, das ist alles schnell in den Hosensack, dann kannst du schon mal ein kleines tun. Oder wenn jetzt gerade in der Berge unterwegs bist oder so, ist es halt nicht so toll, um das Zeug einfach irgendwo zu spicken. Und das ist so ein kleiner Fußabdruck, wenn man das so nennen möchte, wo halt ja auch ein kleiner Schritt ist, zum Erklären. Ja, das Ganze ein bewusster sein und das fehlt, glaube ich, bei vielen.
Ja, es gibt kleine Fußabdrücke, es gibt auch große Fußabdrücke. Die gute Nachricht, wenn man einen großen Fußabdruck hat, kann man auch viel ändern. Der Fußabdruck selber besteht ja aus unterschiedlichen Bereichen, aus dem Wohnen, der Ernährung, der Mobilität, dem Konsum. Und dann gibt es eben noch den Bereich, den man selber nicht direkt beeinflussen kann, das ist der gesellschaftliche Fußabdruck. Alle zusammen bilden eben der ökologische Fußabdruck. Und der Durchschnittsösterreicher, die Durchschnittsösterreicherin, hat eben so einen hohen Fußabdruck, dass wenn alle so wie wir leben würden, dass wir dann mehr als drei Planeten Erde bräuchten. Und das ist ja auch so die Grundlage für Pure, dass wir uns die unterschiedlichen Bereiche anschauen. Was ist eben ein kleiner Fußabdruck? Wo ist der Fußabdruck größer in welchen Bereichen? Und was können wir tun, um den Fußabdruck zum Verbessern?
Und was hat dann am meisten Einfluss?
Was hat am meisten Einfluss? Das ist eine ganz gute Frage. Tatsächlich ist das die Ernährung. Die Ernährung nimmt fast ein Viertel vom kompletten ökologischen Fußabdruck ein, der so der Durchschnittsbürger hat.
Ein Viertel?
Ein Viertel von allen Ressourcen, neben dem Wohnen, der Mobilität, dem Konsum und allem anderen.
Ja, und in der Ernährung kann man tatsächlich am meisten machen. Und da sind wir jetzt eben beim P für Pure, pflanzenbasiert. Da kann man unseren ökologischen Fußabdruck schon mal um 15% senken. Denn wenn man sich noch möglichst unverpackt ernährt, also mal ja, Lebensmittel vom Markt kauft, unverpackt Lader und so weiter, lieber Leitungswasser als Flascher, Getränke und so weiter, dann kann man nochmal 4% einsperren. Und regional, saisonal ist natürlich auch wichtig, aber die sind dann nur um die 1,5%. Aber das ist natürlich auch ganz unterschiedlich, wie man sich ernährt, kann das erklären weniger oder mehr sein, aber tatsächlich ist die pflanzliche Ernährung so das Power-Tool. P wie Power-Tool und P wie pflanzliche Ernährung. Kann man sich super merken. Und somit hat man die Ernährung schon mal um 20% gesenkt. Und das zweite große Power-Tool sind so die Alternativen zum Individualverkehr. Also wenn man das eigene Auto mal stolpert, öfters mit Fahrrad, Bus, Bahn unterwegs ist, dann kann man sich schon wieder einige Prozent einsperren.
Kannst du unseren Hörer und Hörerinnen vielleicht noch erzählen, wo sie ihren Fußabdruck anschauen können?
Genau, das kann sich jeder mal selber ausrechnen. Auf www.mein-fußabdruck.at. Das ist der Fußabdrucksrechner vom Bundesministerium für Umwelt, Klimaschutz und so weiter. Und das ist super spannend, dass man mal selber sieht, wo könnte man selber wie viel einsperren. Probieren wir das mal los. Mhm.
Ja, hören wir weiter, oder?
Ja, gerne.
Dann schalten wir wieder zur Ann-Kathrin.
Du kommst aus der Politik. Was glaubst du, können denn RegionalpolitikerInnen tun? Also haben die Möglichkeit, in ihren Gemeinden was zu verändern, auch Bewusstseinsbildung zu betreiben bei der Bevölkerung?
Möglichkeit natürlich. Also Bewusstseinsbildung ist das, was jeder kann, sage ich jetzt einmal. Egal, ob es jetzt die kleine Politik bei uns, ob es jetzt du bist oder ob ich das bin, das ist ganz egal. Bewusstseinsbildung, einfach selber was zum Tun und vielleicht das auch einem Kollegen mal sagen, du, da gäbe es was zum das vielleicht anders machen. Das kann jeder. Die Politik an sich, jetzt im kleineren Rahmen, wo ich mich jetzt bewege als Bürgermeister, kann sehr wohl was tun. Wir versuchen zum Beispiel jetzt bei uns im Vorderwald, im Regenzerwald mit der Energieregion, viele Projekte fast schon als Pilotprojekte umzusetzen, dass man halt sieht mir schon, dass man einfach bei manchen Sachen vielleicht einmal einen Schritt weiter sind und einfach einmal auch was probieren und schon und tun. Was ich auch tue zum Beispiel jetzt, wie vorher gesagt, bei 60 plus, ist vor allem Unterstützer. Das heißt, wenn jemand kommt und was tun möchte, sehe ich das als die Aufgabe oder der Politik, zum das Ganze unterstützen und nicht sagen, okay, ja, den machen halt einmal und das wird schon passen, sondern dass man halt sagt, komm, okay, was brauchen wir, was können wir tun? Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, auf unserer Seite aus, egal ob es finanziell oder was auch immer ist, ich finde es halt wichtig, dass man das nicht einfach von vornherein ablockt oder von vornherein sagt, komm, ja, die werden schon machen, dann muss ich nichts tun. das geht, glaube ich, im Kleinen und im Großen, dass man halt zumindest einfach schaut, dass man alle gemeinsam ein paar Schritte gehen.
Ja, die Bewusstseinsbildung ist eigentlich ein ganz tolles Stichwort. Es kann ja jede und jeder ein Vorbild sein für andere. Und es muss vor allen Seiten was passieren. Natürlich nützt nichts, wenn nur die Gesellschaft was macht und die Politik nicht mitzieht, beziehungsweise die Wirtschaft. Umgekehrt wird es nicht viel helfen, wenn die Politik was vorschreibt, sondern es muss eine gegenseitige Bewusstseinsbildung geben, finde ich. Oder?
Ich finde es super, was er macht, weil Politiker haben ja generell eine große Vorbildfunktion. Mhm. Jetzt nicht nur Politiker, sondern auch Mütter und Väter haben das.
Ja.
Da kann uns die Katrin wirklich ein gutes Beispiel sein. Und warum das so ist, genau, hören wir jetzt.
Ja, hallo, ich bin die Katrin, aber ich bin diplomierte Sozialbetreuerin.
Frage an dich. Also jetzt zur Zeit merkt man ja, alles wird teurer, nicht nur wegen dem Klimawandel, sondern natürlich auch wegen gewissen Kriegen in Europa. Wie erlebst du das und was sind deine Konsequenzen daraus?
Also alles wird teurer. Ich selbst erlebe es noch gar nicht so und meine Familie auch nicht, weil wir versuchen schon jetzt nachhaltig zu leben. Wir bauen selbst Obst und Gemüse im Garten an, solange wie es geht. Kaufen sowieso von Anfang an regional ein. Darum erleben wir es jetzt noch nicht so extrem. Und ja, also für die Zukunft wird das so weiterlaufen müssen. Und ich glaube, man muss sich einfach Gedanken machen, wie man selbst als Familie viel leisten kann, sich einbringen kann. Und dann denke ich, kann man das gut ausgleichen.
Und was kann denn deiner Meinung nach die Gesellschaft und auch jeder Einzelne da drin bewirken, um der Klimakrise und der Ressourcenknappheit aktiv entgegenzuwirken? Hast du das Gefühl, da gibt es irgendwie ganz bestimmte Power-Tools, die man anwenden könnte, um besonders viel da entgegenzuwirken?
Also wichtig finde ich, dass die Kinder involviert werden, dass die Kinder von Anfang an lernen, Müll gehört nicht auf die Straße oder in den Wald. Also wir zum Beispiel nehmen regelmäßig an Veranstaltungen teil zum Müllsammeln, dass die Kinder mit dabei sind, dass die lernen, okay, selbst wenn wir wandern gehen und wir irgendwo Müll auf dem Berg sehen oder jetzt hier auf dem Golm, wir nehmen es einfach mit, entsorgen es dann an der Station. Und ich glaube immer, selbst wie man das vorlebt, so sollen die Kinder dann aufwachsen. Und das ist, denke ich, der größte Schritt, den man braucht. Wenn die Kinder merken, okay, wir müssen halt achtsam mit der Umwelt umgehen, dann bringt es uns weiter. Also wie gesagt, man sollte nicht nur schwätzen, sondern auch handeln.
Ich finde, das, was ihr seht, ist absolut richtig. Wenn ich darüber nachdenke, wie man jetzt auf dem Kinderspielplatz agiert, da sind so Kinder am Spieler, eins kommt her und haut mit dem Schaufel dem anderen über den Kopf. Da geht es keine Sekunde, wo die Mama oder der Papa herspringt und sagt, hey, das tut man nicht, tu dich bitte entschuldigen.
Ja.
Aber kein Mensch sieht etwas, wenn das Kind, keine Ahnung, den Müll am Boden haut, dann müsste man in die Hose sagen, hey, tu das nicht, da tust du der Natur nichts Gutes damit.
Ja, das sieht man oft einmal. Es ist oft einmal so, dass man Kinder sieht, wo dann Eltern gar nicht so dahinter sind, wo Dinge kaputt machen, sei es so Pflanzen kaputt schlagen oder was auch immer. Wo eigentlich nicht gut ist und wo die Kinder nicht so das Bewusstsein haben. Man merkt dann einfach, denen fehlt also oftmals Bewusstsein. Aber woher soll das kommen, dass die Eltern auch nicht haben?
Ja, eben, das Bewusstsein, und die Energie dahinter, die weiß auch nicht genau, was es ist.
Und darum sage ich, das ist eine ganz wichtige Sache, dass die Eltern das Bewusstsein sozusagen ihren Kindern super vermitteln und immer wieder, und wie sie sieht, mit den Kindern auf Veranstaltungen gehen und sich mit dem Thema auseinandersetzen. Das kann man ja auch spielerisch und ja, ganz toll.
Absolutes Vorbild. Bin echt wirklich positiv überrascht, dass es solche Leute gibt.
Hoffentlich gibt es bald mehr davon.
Ich glaube, das ist eine Lebenseinstellung. Man muss es leben und man muss es wollen und dann ist das an und es macht doch Spaß. Es ist ja nicht schlimm, es macht Spaß. Es ist wichtig, mit offenen Augen da durchzugehen.
Super, ja. Richtig cool. Ja. Und um auch nochmal auf die negative Seite zu kommen, hast du Angst um die Zukunft deiner Kinder?
Ja, schon, weil man nicht weiß gerade, wie es wirtschaftlich weitergeht, hat man natürlich Angst. Aber wie gesagt, man muss die Kinder stärken, man muss sie selbstbewusst machen. Und ich glaube, dann ist das für die Kinder machbar. Es wird eine andere Welt werden, definitiv. Und die müssen das lernen. Und wir müssen sparen. Aber ich glaube, das ist machbar. Unsere Luxusgesellschaft, die wir jetzt haben, die muss halt zurückgestellt werden. Wir haben viel Luxus, uns geht's gut. Und ich glaube, wenn wir ein paar Schritte zurückgehen, tut das keinem weh.
Ach, absolut. Ja, voll.
Das ist so, weil man muss auch den Kindern lernen, man muss nicht alles neu haben. Also wir haben von Anfang an, wir haben uns Secondhand gekauft und weil was soll ich alles neu kaufen? Es macht einfach keinen Sinn. Auch jetzt, also wir verschenken viele Sachen, was wir haben und so soll es sein. Und wir sind halt leider eine Wegwerfgesellschaft geworden und das müssen wir wieder abschaffen. Wir müssen lernen, Dinge zu kaufen, die man wirklich mehrmals benutzt, lange benutzt, repariert und dann wird es gut.
Ja. Und wie gehen deine Kinder damit um? Macht es denen auch Spaß?
Also die haben, wie gesagt, totalen Gaudi, wenn die ihr Gemüse und Obst ernten können im Garten. Die haben einen totalen Gaudi, wenn wir wandern gehen und die gehen da und da liegt schon wieder was und da liegt schon wieder was. Und die nehmen es einfach mit, sammeln das und das ist halt mit Spaß verbunden. Dann merken sie gar nicht, dass schnell 10 Kilometer vorbei sind beim Wandern. Das ist schon was anderes. Also man motiviert sie dann schon und sind dann stolz, wenn sie dann einen Säckel in der Hand haben. Und das haben wir heute erreicht. Und auch selbst, wenn halt Lebensmittel, wenn wir Mülltrennung machen, sie achten ganz anders drauf. Sie fragen immer, Mama, ist das richtig? Da kommt das gelbe Sack. Oder ist es Bio? Das ist schon gut. Und dann merkt man, okay, es ist ein Denkprozess auch bei den Kleinen da.
Ja, es soll auf jeden Fall Spaß machen. Das sagen wir bei Pure immer und möchten das auch vorlehren und sorgen, dass nachhaltiges Handeln richtig Spaß macht, neue Dinge zu ausprobieren, neue Sachen zum Kochen, wie auch immer, ja.
Muss ich was dazu sagen? Ja. Ich finde, das ist, da muss man überhaupt nichts dazu sagen. Das ist ja so.
Ja. Voll super. Hast du das Gefühl, das färbt von deinen Kindern auch ein bisschen auf andere Kinder ab, wenn ihr jetzt zum Geburtstag welche da habt oder wenn sie in anderen Gruppen unterwegs sind, Kindergarten, Schule?
Schwierig. Also ich glaube, das kommt immer selbst auf das familiäre Umfeld an. Natürlich, die Kinder sagen das. Ich meine, oft wirken sie belehrerisch. Das will man ja dann auch nicht. Man sagt dann, das ist einfach, jeder lebt sein Leben so, wie er es mag. Man kann sie darauf hinweisen, es ist immer so ein schmaler Grat. Also gerade jetzt bei der Großen, sie ist halt 11 und wenn sie dann sagt, oh, das gehört sich nicht, wirkt es halt immer sehr, sehr schwierig auf andere Kinder, wenn sie selbst nicht leben. Also das ist so ein schmaler Grat. Wir sagen immer, wir leben so und andere können leben, wie sie wollen. Und man muss halt Sachen einfach, man kann sie darauf hinweisen oder man kann sagen, wir machen das aber so und so. Aber es darf halt nicht belehrerisch klingen, weil dann machen halt viele einfach dicht und sagen, ja, ihr seid ja blöd. Ja.
Super, danke dir.
Ja, gerne.
Hast du noch einen Tipp an der Hand, was andere spontan jetzt heute sofort machen könnten zu Hause?
Ja, zu Hause. Also wie gesagt, nicht bloß schwätzen, auch selbst was verändern. Die Hände in die Hand nehmen und einfach selber anfassen und was ändern, ja.
Ganz ein guter Punkt, das nicht belehren. Ich finde, es hilft überhaupt nicht, wenn man das Gefühl hat, ich bin nachhaltig, ich kann die Welt retten und die anderen müssen es genauso machen. Sondern eben, man kann es nur vorleben, sagen, dass es Spaß macht und vielleicht Leute mehr motivieren, dass sie selber ihren Weg finden, was sie tun können, um nachhaltiger zu werden. Ja. Ohne, dass es wirklich belehrend ist.
Nein,
das ist
ich glaube, belehren soll es nicht sein, dann wehren sich die Leute gleich einmal. Und viel wichtiger, wie du siehst, ist es echt einmal zum Vorlehrer, zum Zorger, zum Beispiel aufzorger, wie es gar kein.
Genau. Und ein gutes Beispiel bezüglich Vorlehrer, sie haben wir ja auf dem Marei-Festival. Und da hören wir jetzt gerade noch im Bereich Tourismus, was man da macht.
Die Katharina.
Also mein Name ist Katharina und ich arbeite beim Golmsee Retterliner Seetourismus.
Was hat sich denn für dich in den letzten Jahren geändert? Merkst du schon was von der Klimakrise?
Ich finde, gerade beim Wetter und im Sommer merkt man es sehr, weil es einfach also ganz lange Hitzeperioden sind, die wir, ich glaube, vor ein paar Jahren nicht so extrem gespürt haben. Oder im Winter, dass wir viel weniger Schnee haben. Klar, hat so andere Winter auch schon gegeben, aber es merkt man tendenziell immer weniger wird und dass dadurch auch die Frosttage auch viel weniger sind. Und was man auch ganz extrem merkt, ist halt die vielen Unwetterkatastrophen, die passieren mit Hochwasser, Murenabgängen und die Schlagwetter, was wir haben.
Aber Karin, Unwetter hast du doch immer schon gegeben.
Natürlich, Martin. Nur vielleicht nicht gerade in der Häufigkeit oder Intensität.
Aber das schreiben oft mal Leute irgendwelchen Foren oder sonst wo. Unwetter hat es doch immer schon gegeben. Und klar hat es das immer schon gegeben. Natürlich, ist logisch. Aber nicht die Häufigkeit und immer mehr. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass wir erst, also weltweit sind wir erst bei 1 Grad Temperaturerwärmung. In Österreich sind wir schon bald bei 2 Grad, aber da kommt ja noch viel mehr. Also wir sind ganz am Anfang von der Klimakrise.
Und das Problem sind vielleicht nicht nur die Unwetter an sich, sondern ja auch, dass das Wasser nirgends abfließen kann. Also eigentlich auch Versiegelung ist
Ja, das Salz ganz verbaut wird. In Österreich sowieso. In Österreich ist es so dicht versiegelt.
Sind wir nicht vor Radlberg sogar das dicht besiedelte Bundesland?
Ich weiß es nicht. Nein, natürlich im städtischen Gebiet nochmal sehr viel mehr. Stadt vor Radlberg ist ja auch schon Stadt. Irgendwann mal.
Ja. So, wir schweifen ab.
Wir hören weiter, was die Katharina sagt.
Und ja, also, ob wir da was merken, ja, also klar, wir haben auch im Skigebiet beschneit man. Und ich glaube, dass die Talabfahrt und so nicht immer nur möglich werden, wenn man jetzt nicht beschneit hat. Aber wir machen ja sehr viel dafür, dass, also für den Klimawandel, dass wir da dagegen arbeiten können.
Man merkt ja jetzt gerade oder man hört in den Medien, dass zurzeit vieles teurer wird. Einerseits wegen dem Klimawandel, andererseits wegen Krieg in Europa. Merkst du davon schon was? Und hast du da jetzt schon gewisse Maßnahmen für dich ergriffen, um damit besser umzugehen?
Ja klar, also gerade bei den Lebensmitteleinkäufen merkt man es ganz extrem oder wenn man tanken geht. Und sonst halt hört man überall, wie es auf dem Bau Ressourcenknappheiten gibt oder halt Lieferprobleme. Ich für mich habe jetzt, also ich schaue, dass ich halt noch mehr Zug und öffentliche Verkehrsmittel fahre, weil dort merkt man es eigentlich am extremsten. Und bei den Lebensmitteleinkäufen, ja halt da bewusst die Kaufe und nicht irgendwie die Hamsterkäufe machen, wo ich gar keinen Sinn mache, dann schlussendlich jetzt auch dann wieder kaputt gehen.
Hast du Angst um deinen Job, dass es jetzt in ein paar Jahren oder Jahrzehnten einfach gar keinen Schnee mehr geben wird, keinen Skitourismus mehr, also weniger Wandertourismus, weil die Bergseen auch alle schrumpfen werden oder werden die mehr oder was passiert da?
Nein, also im Job habe ich gar keine Angst, weil wir entwickeln uns ja ständig weiter und gehen mit der Zeit mit. Klar, wenn man weiterdenkt, was ist, wenn wir in 20 Jahren oder in 10 Jahren vielleicht schon gar nicht Skifahren können. Und dadurch sind wir der Sommertourismus sehr am Ausbauen dran und sind aber dort sehr darum bemüht, dass wir die Ressourcen, was wir haben, dass wir die auch schonen und dass wir da einen guten Umgang mit der Umwelt und der Natur haben.
Martin, spontane Frage.
Ja.
Du bist ja der Wanderer schlechthin und du hast mir mal zu früheren Zeiten erzählt, dass du immer 90 Minuten Podcast lautest beim Wandern. Jetzt hast du gehört, der Golm baut seine Wandersaison aus. Ja, weil es eben Wintertourismus zurückgeht. Kannst du uns da noch etwas sagen dazu?
Ja, ich denke halt, die warme Jahreszeit werden länger. Das heißt, es gibt auch mehr Saison, wo man wandern kann und weniger Saison, wo man Skifahren kann und Wintersport betreiben kann. Das wird immer kürzer. Und von dem her denke ich schon, dass es da etwas nachhaltiger wird.
Das klingt jetzt cool. Boah, der Sommer wird länger, da wird wahrscheinlich über die Hälfte von der Vorarlberger Bevölkerung jubeln. Allerdings ist es nicht so, dass es schöne Sommer würden, sondern es würden ja richtig heiße und gewitterige Sommer, oder?
Ja, das wird ja heißen, dass ich gar nicht mehr so wandern kann. Also das habe ich jetzt schon gemerkt, dass man natürlich viele Wochen dann vielleicht so gar nicht wirklich groß zum Wandern kann, außer man geht in ganz hohe Höhen, weil es einfach total sauheiß ist. Und ich habe schon den Sommer auch extrem geschwitzt beim Wanderer und das ändert sich natürlich auch. Stimmt, ja.
Gletscher-Ade.
Also dann hast du eher so die Saison im Frühjahr zum Wanderer, dann wird es super heiß über den Sommer. Du kannst nur noch baden und dann wieder im Herbst dafür wieder ganz lang wandern, bis dann ganz kurz der Winter kommt und dann fängst du wieder das Frühjahr an zum Wandern.
Ob du das jetzt jeder gut findet oder nicht, kann jeder selbst entscheiden.
Ja.
Hast du generell Angst um deine Zukunft? Also hast du das Gefühl, da kommt was sehr Negatives auf uns zu?
Wenn man jetzt gerade so Vorträge und so hört, die letzte Zeit, dann kriegt man schon ein bisschen Angst, was so passieren könnte. Aber ich glaube, wir sind jetzt noch in der Position, wo wir noch was ändern könnten. Also so wie es jetzt wird es bleiben, aber dass der ganz drastische Anstieg kommt, ich glaube, da könnte man noch viel machen, dass es nicht so extrem kommt. Aber ja, Angst hat man glaub, schon ein bisschen, wenn man merkt, dass so überall rum passiert.
Du hast gesagt, man kann noch was machen. Was können wir denn machen? Also wir als Privatpersonen, was ist unsere Macht, da irgendwie noch die Bremse zu ziehen?
Ich glaube, jeder kann schauen, dass er nicht übermäßig viel Fleisch konsumiert, dass er das bewusst, wenn er es konsumiert, bewusst konsumiert, dass man nicht unnötige Strecken mit dem Auto fährt, sondern dass man dort auch mal mit dem öffentlichen, also mit dem Bus oder mit dem Zug fährt. Oder man muss nicht sich jedes Kleidungsstück neu kaufen, man kann auch da bewusster einkaufen. Und wenn man was kauft, dann etwas Gutes.
Ja, das sind ja genau die Pure-Themen, was ihr da aufzählt. Also P wie pflanzenbasiert Lehrer, und das bringt, wie gesagt, am allermeisten.
U wie unverpackt.
Das bringt auch sehr viel, weil bei U wie unverpackt geht es nicht nur darum, zum unverpackt zum Einkaufen, sondern zum allgemeinen Sachen, zum Einsperren, zum sich überlegen, brauche ich das wirklich, kann ich das Produkt kaufen, kann ich es duschen. Also da der Zero-Waste-Gedanke.
R wie regional.
Genau, regional und saisonal, was auch was bringt, vor allem der Region. Und ethisch fair, es bringt uns allen was, wenn wir einfach fair zu Mensch und Tier sind. Und schauen, dass wir möglichst wenig Schaden verursachen.
Und dann kommen wir noch zum letzten Interview.
Genau, ein Musiker, der dort gespielt hat, den haben wir auch interviewt.
Hi, wer bist du und was machst du? Stell dich doch mal kurz vor.
Ich bin der Noah Bono Küng, Künstlername ist NBK. Ich bin 22, komme aus Luschina.
Ja, wir sind ja jetzt hier gerade auf dem Marei-Festival auf dem Golm und du hast gerade eben ein Konzert gegeben für uns. Und eins von den Liedern, das du gespielt hast, war Nur mal kurz die Welt retten. Wieso?
Ja, also eigentlich habe ich das, den Song wieder angefangen zum singen, wo Corona Ausbruch ist. Also das war eigentlich der Grund, warum ich mir gedacht habe, ja, da würde ich jetzt gerne die Welt retten können. Und ja, jetzt ist aber das mit dem Klima natürlich ein großes Thema, wo ich natürlich auch gern die Welt retten kann. Aber ich glaube, da kann jeder nur für sich selber seinen Beitrag dazu liefern. Und ja, das möchte ich tun. Und darum jeder, also ich, hoffe, dass ich meinen Teil dafür, dazu erfüllen kann, dass ich das Klima rette, so quasi.
Mir fällt da ganz spontan ein, dass es eigentlich super ist, wenn ein Musiker so denkt, weil gerade über die Musik kannst du sehr viel Lüterei haben. Das heißt eigentlich, über nachhaltige Themen singen, musizieren, macht absolut Sinn.
Auf jeden Fall, er schreibt ja selber seine Texte, habe ich gehört.
Wunderschöne.
Ja, und da kann er sehr viel bewirken. Das ist vielleicht Sinn, sie Power-Tool.
Absolut, das Power-Tool, ja.
Haben wir bitte.
Merkst du denn schon was vom Klimawandel? Hast du das Gefühl, es betrifft uns jetzt schon? Spüren wir davon jetzt schon was?
Ja, also ich glaube schon, dass wir es schon spüren, weil gerade letztens hat es schwere Überschwemmungen gegeben. Zum Beispiel in Bregenz bei meiner Oma in der Nähe. Da hat sogar der Keller überflutet und die Unterführung daneben war... Ist komplett unter Wasser gestanden, sowas habe ich jetzt in meiner 22-jährigen Lebenslaufbahn noch nie erlebt. Und darum glaube ich schon, dass wir das zum Spüren kriegen.
Hast du Angst vor der Zukunft? Hast du das Gefühl, da kommt was echt Beschissenes auf uns zu?
Ich muss sagen, dass ich fast sehr selten, also sehr selten über das nachdenke. Also ich denke mir immer so, hoffentlich kommt es nicht. Also ich bin eher so positiv hingestellt, ja, hoffentlich passiert nichts. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann natürlich jetzt mit den Überschwemmungen, weil wenn es jetzt nur einen Tag mal durchregnet und das schon so eskaliert, so quasi, dann wird man natürlich schon Angst und Bange. Vor allem, wir waren direkt neben dem Rhein und wenn der überflutet ist, dann steht halb Luschen unter Wasser. Und darum, ich glaube, dass das schon eine Angst ist, wo ich habe, aber ich versuche einfach nicht dran zu denken und natürlich meinen Beitrag dazu zu geben.
Ja, macht es Sinn, dass man uns Angst machen lässt oder Angst hat? Was denkst du?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Macht es Sinn? Ich finde es jetzt eher in seinem Beispiel aufzählt, eigentlich sehr mutig, dass er das sieht. Mhm. Vor allem, wenn man ja ehrlich ist, der Großteil von der Bevölkerung so denkt. Also man schaut lieber weg, ja, weil man eben Angst hat, als wir wirklich aktiv etwas zum tun.
Es ist halt so eine unbewusste Angst, denke ich mal. Also bei der Klimawandel ist etwas ganz langfristig. Also man muss jetzt was tun, dass es nicht in 10 Jahren komplett eskaliert.
Also aber man muss natürlich auch, denkt, ja, man muss sich auch sagen, woher kommt eigentlich die Angst? Und Angst kriegt ein Mensch immer dann, wenn er sich in Unmacht fühlt. Das heißt, tue ich etwas aktiv dagegen und merke, dass es was bringt, geht da automatisch die Angst zurück.
Genau.
Das ist ja so.
Also die Angst müssen wir eigentlich umwandeln in Aktion.
Aktion, Motivation.
Hast du das Gefühl, die Politik tut da schon genug dagegen? Und was kann die Politik tun?
Also da muss ich sagen, da habe ich mich, beschäftige mich zu wenig damit. Also ich glaube, dass immer noch einen Schritt mehr geht, dass man immer mehr machen kann. Und ja, aber ich glaube, dass es gibt schon vieles auch, wo zum Beispiel jetzt mit Radweg, wo man sieht, ja, das Autofahren wird weniger, wenn man auf deinen Radweg fährt. Ich zum Beispiel fahre mit Klimatik jetzt mit dem Zug, neben dem Auto, habe meine Maximo, muss in die Uni mit dem Zug und Bus. Und so spare ich natürlich auch, anstatt mit dem Auto zu fahren. Und das versuche ich natürlich auch mit denen, wo ich studiere, mitzugehen, dass sie auch mit mir mit dem Zug fahren. Dann eh eigentlich fast alle und darum versuchen wir so unseren Beitrag zu geben.
Ja, ich finde, dass die Politik halt noch sehr, 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 sehr viel mehr tun muss, gerade im Bereich von der öffentlichen Verkehrsmittel. Und da gilt es natürlich Anreize zum Schaffen. Und das ist natürlich momentan, oder man kann halt uns immer so stehen müssen, wo man so der Autoverkehr und alles gefördert hat und das Wirtschaftswachstum gefördert hat und der Konsum gefördert hat und eigentlich ganz Gegenteil aktuell immer noch fördert. Also sozusagen, mir kommt oft einmal vor, das klimaschädliche Verhalten wird immer noch viel mehr gefördert als das klimafreundliche Verhalten gar nicht.
Da ein Beispiel, wo der Griff halt, wo dir das aufgefallen ist?
Ja, es gehört zum Beispiel beim Ökostrom. Ich zahle mehr für einen Ökostrom als für einen normalen Strommix. Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein. Eigentlich sollte auch der Ökostrom mehr gefördert werden und günstiger werden, beziehungsweise sollte der Ökostrom sozusagen der Standard sein. Und ganz viele Dinge sollten eigentlich Standard sein, was jetzt separat auswählen musst.
Noch ein Beispiel. Mhm. Warum ist bitte Haferjoghurt um so viel teurer wie Kuhjoghurt? Also Kuhmilchjoghurt.
Genau, das ist genau, wie du dir sagst. Genau, das wäre ja ein ganz tolles Beispiel, das ich auch sagen hätte können. Das wird ja, das andere wird subventioniert. Die Milchprodukte von der Kuh werden subventioniert. Und die anderen, die sehr, sehr ökologisch wären, regional sind, Hafer, Soja ist übrigens auch regional. Da möchte man mal eine Folge drüber machen. Es gibt sogar jemand, wo in Dornbirn Soja anbaut. Das wird doch noch eine spannende Sache.
Man merkt, wo du die vertiefst, gell? Was die Interessen sind. Und wir fahren da noch viele, viele Beispiele. Auch zum Beispiel, warum ist ein Holzmöbel aus Vorarlberg viel teurer wie irgendein einem, sagen wir, großer Möbelkonzern? Mhm. Warum ist Kleidung, wo zum Teil Kinderproduktion stammt, leistbarer wie Baumwolle, Bio-Baumwoll-T-Shirte? Warum ist eine Dämmung, wo es Hanf ist im Vergleich zu anderen, wo es Kunststoff besteht, um so viel teurer. Also genau. Die Liste ist ewig lang.
Ja, warum sind die Bioprodukte nicht Standard? Beziehungsweise was jetzt speziell im Biolader gibt, das sollte doch eigentlich der Standard sein. Und jetzt bei einem anderen sollte da noch stehen, Achtung, Zusatzstoffe enthalten.
Ja, das habe ich mir schon ewig gedacht. Das müsste genau umgekehrt sein. Gell? Mhm. Es ist eine total verkehrte Welt.
Genau, das ist es. Und so ist es so mit dem, ja, mit dem Thema Klimawandel, dass es einfach in die falsche Richtung noch geht, immer noch.
Und das ist eh schon ein sehr treffender Schlusssatz gewesen, Martin. Wir bedanken uns an alle, die sich da bei dem Interview beteiligt haben und ihre persönlichen Geschichten und Meinungen dazu berichtet haben. Uns wird natürlich auch sehr interessieren, was ihr da draußen für eine Meinung habt. Nehmt Kontakt auf, posten etwas auf Instagram oder auf Facebook. Kontaktieren uns. Wir sind für jedes Gespräch offen und freuen uns drauf.
Ja, in voll. Und ja, danke auch von mir an alle, die da teilgenommen haben und das ermöglicht haben. Das war super. Und das Marei-Festival selber. Vielen Dank an den Tourismus Golm Silvretta Lühnersee.
Auf nächstes Jahr kommen wir bestimmt wieder aufs Festival.
Ja, freue mich schon. Wird auf jeden Fall wieder stattfinden und wir freuen uns drauf. Und wir freuen uns auf euch, wenn wir wieder unsere Podcast-Folge hören. Die nächste in 2 Wochen.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.